Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute eine spannende Folge mit einem sehr spannenden Gast. Hallo Dimitri.
Hallo Jonas, danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Sehr gerne. Wir haben ja geschafft, sehr spontan einen Termin auszumachen und ich habe dich so ein bisschen überrumpelt. Ich habe gehört, oder du hast mir erzählt, das ist deine erste Podcast-Folge. Von daher steigen wir auch seicht ein und du darfst dich gerne einmal vorstellen.
Danke. Die Aufregung ist jetzt besonders gering, nachdem du das verraten hast. Ja, hallo zusammen. Ich heiße Dimitri Malinov, bin 32 Jahre alt, bin seit 5 Jahren bei der Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören. Bin dort bei der Digital-Unit. Das ist der Bereich, der sich um all unsere Online-Geschäftsmodelle kümmert. Ich finde es erstaunlich, viele wissen ja nicht, dass Lidl beispielsweise in Deutschland einer der größten Online-Player ist. Und dort bei der Digital-Unit verantworte ich alle Themen rund um Daten, Reporting und künstliche Intelligenz und bezeichne mich selbst als Digitalisierungsenthusiasten.
Das ist doch cool, ja. Also auch wie ich ein Data-Nerd, der täglich sich mit Daten beschäftigt. Und dann natürlich im großen Kontext von Lidl.
Unbedingt. Deswegen habe ich mich gefreut, als du mich angesprochen hast, weil ich gesehen habe, dass das dein Bruder im Geiste sein muss, mit dem was Spannendes zu bequatschen wird.
Ja, wir haben ja festgestellt, dass du auch Ausdauersport machst. Ich probiere Ausdauersport zu machen. Von daher gibt es einige Überschneidungen, genau. Wir sprechen heute über Self-Service und Echtzeit. Ich würde gerne mit dem Thema Self-Service starten. Was beschäftigt euch denn bei Lidl zum Thema Self-Service oder was beschäftigt dich selber zum Thema Self-Service gerade aktuell und vielleicht, wenn wir mal Revue passieren lassen, vielleicht die letzten 12 Monate?
Ja, Self-Service wird immer wichtiger. Das stelle ich fest. Ich finde es interessant, weil ich sagen würde, dass die künstliche Intelligenz ein Hype-Thema ist und irgendwie in aller Munde. Und Self-Service schließt schnell auf und viele stellen fest, dass sie doch gerne was mit Daten machen würden. Und was ich für mich festgestellt habe, auch in meiner Arbeit, dass es dafür 3 Gründe gibt, die ich jedenfalls für mich ausmache. Einmal ist es die einfache Datenverfügbarkeit. Durch die Digitalisierung gibt es Daten über alles Mögliche. Und ich bin jetzt in der Lage, alle möglichen Prozesse anhand der Datenflüsse nachzuvollziehen. Ich habe dazu, was ich mir vorstelle, ist, wenn man sich den Retail anschaut, ne, in dem du ja auch unterwegs bist, stell dir mal eine Douglas-Filiale vor und wie aufwendig es ist, Kundenlaufwege zu analysieren. Das heißt, da müssen aufwendige Studien betrieben werden, irgendwelche RFID-Chips oder WLAN-Triangulation. Und online ist es super einfach. Ne? Du gehst in den Online-Shop, du trackst, was der Kunde da so auf deiner Seite macht und fertig. Und genauso wie bei diesem Beispiel ist es in vielen anderen Bereichen möglich, Daten über alles Mögliche zu sammeln. Das heißt, ich habe schon mal eine Fülle, ne, an Material, mit dem ich arbeiten kann. Das Zweite, was ich interessant fand, ist, dass natürlich jetzt immer mehr Leute reinkommen, die es gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten. Ne? Wir haben ja auch natürlich durch die zunehmende Digitalisierung auch einfach Erfahrungen in unterschiedlichsten Bereichen, jetzt von Logistik bis Marketing, ne, dein Steckenpferd, wo Leute reinkommen, die jetzt nicht seit gestern irgendwas von Computer gehört haben und für die ist es völlig normal, sich irgendwas zu ziehen und damit zu arbeiten. Und der dritte Punkt für mich ist, dass auch in den Unternehmen ein Umdenken stattgefunden hat. Ja, wenn ich mir vorstelle, früher saßen die einzelnen Abteilungen auf ihren Daten, auf ihrem Datenschatz. Kein Mensch würde diese Daten rausgeben wollen. Und Jetzt ist es anders. Zum einen forcieren das die Unternehmen, weil sie sagen, hey, wenn ich meinen Mitarbeitern Daten in die Hand gebe, dann kommt da was Gutes raus. Und zum anderen habe ich für mich festgestellt, dass es eine sehr gutes Vehikel zur Zusammenarbeit ist. Also wenn ein Logistiker und ein Vertriebler miteinander sprechen und das auf Basis von Daten tun, auf die sie sich oder Kennzahlen, auf die sie sich geeinigt haben, dann wird das schon mal ein gutes Gespräch. Und
Ja,
das
definitiv.
ist Ich sehe jetzt auch in der Branche, dass da einfach zunehmend Wille da ist, von allen Seiten wirklich mit Daten etwas anzufangen. Und für mich, um auf deine zweite Frage einzugehen, was ich für mich festgestellt habe in den letzten 12 Monaten, ist zum einen steigendes Interesse und zum anderen die Wichtigkeit der Befähigung. Ja, wie wichtig es ist, also es gibt genügend Leute, die sagen, hey, ich finde deine Reports ganz gut. Aber eigentlich hatte ich schon immer die eine Excel-Datei, die wollte ich schon immer mal dazu machen und dann wird es richtig cool. Und wenn man einfach nur sagt, ja gut, ich gebe dir einfach ein paar Werkzeuge in die Hand und dann off you go, dann reicht es nicht. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, wie man es schafft, diese Werkzeuge auch in die Hand der Leute zu geben und sie dafür fit zu machen.
Ja, sehr cool, sie auch zu befähigen, die Werkzeuge zu nutzen. Ja, beim Thema Self-Service, glaubst du, dass es also dass es einen großen Mehrwert bietet? Hast du ein gutes Beispiel, wo du sagst, du hast Self-Service etabliert, vielleicht für einen Teilstrang bei euch, für eine Abteilung, für ein Team oder über ein Tool, was aktiven Mehrwert fürs Unternehmen gebracht hat? Auch spürst?
Ganz, ganz viele sogar, obwohl ich sagen würde, dass es da noch massiv viel zu tun gibt. Einen Mehrwert, den ich auch in meiner täglichen Arbeit feststelle, ist einfach, dass es ist schwierig, alle Bedürfnisse von Abteilungen zu bedienen mit einer BI-Mannschaft, ne? Also die Erfahrung zeigt, dass eine BI-Mannschaft nie groß genug sein kann, um alle glücklich zu machen. Das heißt, du wirst immer Leute haben, die bei einem auf der Matte stehen und sagen, warum hast du mich nicht genug lieb? Ich bin doch viel wichtiger als. Das heißt, wofür Self-Service da hilft, ist einfach zu sagen, hey, hier sind schon mal ein paar Werkzeuge, probier doch selber mal. Es braucht ja nicht immer die Spezialisten, sondern manchmal sind es kleinere Analysen, die durch die Abteilung selbst gemacht werden können. Ja? Und was ich da auch wieder feststelle, ich finde das erstaunlich, dass natürlich, wenn die Analyse aus dem Fachbereich selbst kommt und da auch selbst gemacht wurde, wie stolz auch die Leute drauf sind und dass sie quasi, dass sie diese Botschaft auch verbreiten, hey, hier gibt es dieses coole Tool, damit kann ich wirklich viel besser arbeiten. So, das Zweite ist für mich, ich stelle fest, dass manchmal, und das ist auch keinem zu verdenken, die Fachbereiche selbst nicht ganz genau wissen, was sie denn wollen. Ne? Und wir arbeiten ja nicht in einer Wasserfallwelt, sondern mit dem Essen kommt der Appetit und dann sagst du, okay, ich möchte mehr über meinen Vertrieb verstehen, über meinen Sales, wie die einzelnen Kennzahlen zustande kommen. Und dann fange ich an, das zu analysieren und stelle fest, ah, und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Und wenn du Self-Service oder wenn man Self-Service anbietet, dann finde ich, kann das Business schon mal einen Teil der Strecke gehen. Du könntest sagen, na gut, ich mache ja so eine ganz kleine Analyse und zeig sie mal meinen Kollegen. Und dann machen wir uns Gedanken, was wir wirklich wollen. Und wenn das, ich sag mal, 3 Monate stabil gelaufen ist, und man sagt, du, genauso muss der Report aussehen, dann kann ich das ja an die Spezialisten geben, die das genauso umsetzen, wie man das haben möchte. Das heißt, ein Teil der Arbeit kann durch das Business selbst gemacht werden. Und bei uns, das ist der dritte Mehrwert, ich glaube, wie jede andere Firma, es gibt noch genug zu tun, wenn man Excel-Berichte ablösen möchte, ne? Und es gibt ja genug Leute, die Excel-Berichte regelmäßig anfertigen. Und bei uns jetzt ganz konkret, wir hatten im Supply Chain Management hatten wir eine Kollegin, die einen Bericht immer und immer wieder gemacht hat, ne? Der wichtig war für die Organisation. Und den hat sie mit Hilfe von Self-Service automatisiert. Und hat dadurch einfach viel, viel weniger Arbeit. Und das finde ich super. Das hat sie eben im Self-Service gemacht. Und das war für mich der Impuls, um diese Möglichkeiten zu erweitern.
Ja, das ist eine spannende Frage, die du gerade am Ende aufgebracht hast. Dieses, wie kriege ich überhaupt Self-Service beim Management etabliert? Wie bekomme ich überhaupt die Freigabe, Self-Service im Unternehmen zu etablieren? Oder Budget dafür in die Hand zu nehmen. Das, was bedeutet, ist ja meistens, die verstehen, naja, wir arbeiten doch schon alle mit Daten, wir haben doch alle schon unsere Reports. Warum muss ich jetzt in was investieren, was schon existiert? Und die Antwort kann da eigentlich immer sein, wenn du Self-Service etablierst, wenn du eine gute Reporting-Struktur etablierst, wird es so sein, dass du manuellen Aufwand, der jetzt in Abteilungen ist, auflöst und die Mitarbeiter, die erfahren sind, die schon bei dir im Unternehmen sind, für andere Sachen freigeschaufelt hast. Und ich glaube, das ist der größte Mehrwert, den man auch dem Management immer und immer und immer wieder kommunizieren sollte. Wenn wir, also wenn ich Berater wäre, würde ich, glaube ich, zu Unternehmen hingehen und sagen, bitte macht mal eine Strichliste, macht mal einen Zettel, wie viel Stunden ihr in manuellen Aufwand im Reporting braucht. Und dann rechnet es mal auf ein Jahr hoch, dann rechnet es vielleicht auch von mir aus mal auf die nächsten 3 Jahre hoch und dann stellt es gegen ein schlankes Projekt-Setup für Self-Service hin und du wirst sehen, das Projekt wird sich nach einem Jahr oder spätestens nach 1,5 Jahren gerechnet haben, je nachdem, was für eine Reporting-Struktur ist. Und das ist, glaube ich, der größte Aha-Effekt, den man vielleicht aus so einer Organisation bringen kann.
Absolut, du hast es auf den Punkt gebracht. Vielleicht ein zweiter Aspekt noch. Du kriegst Antworten viel, viel schneller. Wenn du beispielsweise, wenn man sich überlegt, na gut, okay, ich möchte jetzt beispielsweise schauen, jetzt in meinem Online-Shop als Beispiel, ich möchte schauen, was dort für ein Sortiment gerade da ist. Und ich möchte schauen, wo Artikel verfügbar sind. Und vielleicht möchte ich sogar schauen, warum Artikel verfügbar oder nicht verfügbar sind. So, und das ist typischerweise eine Zusammenarbeit zwischen dem Vertrieb und zum Beispiel der Logistik oder der Supply Chain. Und wenn man sagen würde, liebe Leute in euren Silos, versucht das mal rauszukriegen, unmöglich, weil die gegenseitige Expertise für die Daten nicht da ist, ne? Vertrieb kennt seine Sachen und die Logistik kennt ihre Sachen oder Supply Chain kennt ihre Sachen. Und so kannst du schnell zusammenarbeiten und so kannst du natürlich auch solche Antworten viel, viel schneller rauskriegen. Und ich habe festgestellt, dass natürlich die Geschwindigkeit im Business auch sehr, sehr wichtig ist, ne? Diese Time to Market und oh, wenn wir sie als Time to Report bezeichnen wollen. Und das ist für mich ein zweites wichtiges Argument, um dem Management auch zu sagen, hey, wenn wir diese Werkzeuge den Leuten an die Hand geben, dann werden wir viel schneller Transparenz bekommen und ergo, wir werden schneller Verbesserungen umsetzen können.
Ja, was wir bei Douglas gerade versuchen, ist Self-Service. Ich würde es bezeichnen, Mut zur Lücke. Wir überlegen uns gerade mit einer Agentur gemeinsam, mit einer Beratung gemeinsam, 8 Templates zu übernehmen, zu nehmen und die als Reporting-Struktur allen Abteilungen aufzuzwingen, würde ich es jetzt mal frech zu behaupten. Also nicht jeden, wir nutzen Tableau, nicht jeden zum sehr erfahrenen Tableau-User zu machen, sondern zu sagen, hey, selbst du als Anfänger mit 3, 4 Stunden oder 5 Stunden Training haben wir dir die Möglichkeit zu zeigen, wie du die 8 Templates, du kannst dann entscheiden, welche der 8 Templates nimmst du für welchen Anwendungsfall. Das zeigen wir dir, wie du es lernst. Dann wirst du das Template nehmen und in diesem Template musst du eigentlich nur noch die Metriken und die Dimensionen reinziehen und dann ist dein Self-Service fertig. Und damit hast du, wie du sagst, ja auch gewährleistet, dass du nochmal viel, viel schneller unterwegs bist. Standardisiert Data Governance Themen, Reports aufgebaut hast, jeder den Report auch versteht, wenn er verschickt wird. Und wir schaffen bei uns, wo ich würde ja behaupten, wir sind auch schon eine große Organisation, dann schaffen, das auch sehr schnell auszurollen. Wie du sagst, Schnelligkeit ist eigentlich mit das Wichtigste. Und das funktioniert. Also ich bin echt begeistert, hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, aber bis jetzt scheint alles sehr gut zu laufen.
Das finde ich super, könnt ihr stolz auf euch sein. Und Befähigung ist für mich ein absoluter Schlüssel. Ne? Ich finde, dass zum einen es ganz wichtig ist, den Leuten die Werkzeuge in die Hand zu geben, zum anderen ihnen beizubringen, wie man damit arbeitet und ihnen auch diese Angst zu nehmen, zu sagen, du musst kein Coder sein, du musst kein Informatiker sein, um dir einen Report zusammenzimmern zu können. Das geht viel, viel
Ja,
einfacher.
richtig.
Ne? Das kannst du, wenn du mit einem Computer umgehen kannst. Und das Dritte ist für mich, zu sagen, wenn man die ersten Leuchtturmbeispiele hat, wenn man die ersten Leute angefixt hat, dann daraus eine Community zu schaffen und zu sagen, hey, teil doch mal deine
Ja,
Erfahrungen mit deinen Kollegen. Vielleicht
sehr
haben sie
gut.
sich noch nicht getraut. Zeig doch mal, was du gemacht hast. Und schon hast du diese Energie und hast du dieses Momentum, damit der Geist durch die Organisation wandert.
Hast du einen Tipp, mit dem du oder den du unseren Zuhörern geben würdest, wo du sagst, das ist das Wichtigste für dich beim Thema Self-Service? Es dürfen auch zwei Tipps sein.
Ein Tipp wäre, ich nenne das Koalition der Willigen. Sucht nach ein, zwei Leuten, mehr müssen es nicht sein in der Organisation, bei denen ihr sagt, oh, ich glaube, die Person hätte Interesse an sowas. Oft sind es Leute, die schon mal gefragt haben. Und oft
Ja.
sind sie schon quasi in der datennahen Community unterwegs. Wenn ihr die gefunden habt, gebt ihnen diese Möglichkeiten an die Hand und fördert sie und fragt immer wieder nach, was sie daraus gemacht haben. Der zweite Tipp für mich ist, nehmt euch am Anfang die 4, wie du sagst, 8 Stunden Zeit, um diese paar Leute zu befähigen. Wenn sie die Werkzeuge an die Hand haben, man darf nicht unterschätzen, dass manchmal die Leute sich einfach nicht trauen oder manchmal keine Zeit haben, das wieder 4 Wochen liegen lassen. Nehmt euch die Zeit, um sie zu befähigen, ihnen beim ersten kleinen Projekt zu helfen. Das wird sich tausendfach auszahlen, weil danach sind sie eigenständig und bringen es dann den nächsten in den Organismus.
Cool, definitiv. Würde ich auch behaupten. Glaubst du, dass nach Self-Service Echtzeit kommt? Brauchst du Self-Service für Echtzeit? Oder würdest du sagen, dass Echtzeit-Reporting ein Thema ist, was losgelöst von Self-Service funktioniert?
Das ist eine echt gute Frage. Wahrscheinlich, wie es oft ist, wenn die Leute einmal Lunte gerochen haben, dann wollen sie es eben auch Echtzeit.
Ja.
Meine Erfahrung ist, dass Echtzeit so also ein bisschen losgelöst davon entstanden ist, dass die Leute erstmal
Ja.
einfach nur, sie wollen, weißt du, wenn du, stell dir mal vor, es wäre möglich, dass wir uns vor Ort treffen und ich würde versuchen, dein Büro zu finden und früher, wie hätte ich das gemacht? Ich hätte tausendmal angerufen und gesagt, Jonas, wo muss ich langfahren? Und heute kannst du mir über WhatsApp oder iMessage deinen Standort teilen und ne, oder ich könnte das tun, ne? Und du könntest live nachverfolgen, wo ich bin. Und ich glaube, das ist für mich einfach aus der Verfügbarkeit der Technologie entstanden. Das wird sicher noch mal im Self-Service ankommen, aber ich glaube, das Thema lebt aktuell auch alleine.
Wann glaubst du denn, brauchen wir Echtzeit?
Ich würde sagen, in 2 Fällen. Das eine ist, das war erstaunlich, das war meine Erfahrung, dass viele denken, na gut, ich brauche Echtzeit nur dann, wenn ich auch Echtzeit was entscheiden kann. Und meine Erfahrung zeigt, dass es wie, weißt du, das ist wie im Fußball, wie beim Live-Ticker. Wenn ich da jede Minute aktualisieren kann und wenn ich halt keine Zone habe von mir aus und das Spiel nicht nachverfolgen kann im Bild, dann will ich das lesen. So, und ich kann ja nichts entscheiden überhaupt, ne? Aber ich bin informiert, ich fühle mich auskunftsfähig. So, und
Ja.
genauso ist für mich auch Echtzeit, ne? Das dient auch in einigen Fällen einfach der Tatsache, dass man zur Laufzeit informiert ist. Man stellt sich vor, man hat vielleicht eine wichtige Aktion, die man fährt, oder man macht etwas zum ersten Mal, man führt vielleicht ein Projekt ein oder eine Neuerung, eine neue Website. Und dann möchte man live nachverfolgen, wie es funktioniert. Vielleicht würde man nichts sofort anders machen, aber man fühlt sich informiert und man fühlt sich am Puls der Zeit, ne? Also als Beispiel, wenn dein DHL-Paket kommt, auch da, du kannst nichts ändern, dein Paket kommt dann, wann es kommt, aber du fühlst dich sehr gut informiert und das gibt dir ein gutes Gefühl.
Ja, Transparenz,
Genau,
ja,
ne?
absolute Transparenz.
Und auch da wieder, ne, Datenverfügbarkeit. Früher war sowas überhaupt nicht möglich. Heute ist es möglich und das ist die Nutzung der Technologie. Das Zweite ist ein bisschen ernster. Das Zweite ist ja, hat was mit Use Cases zu tun. Da würde man sagen, ich hab bei mir im Unternehmen Prozesse, die sehr, sehr oft oder sehr häufig ablaufen. Das hat jeder in seiner Firma, ne? Wenn ich eine Produktion habe, ich stelle was her, da verlässt irgendwie jede Minute oder jede Stunde irgendwas das Band und ich habe ständig Daten über den Fortschritt. So, das kann natürlich so, wenn ich da vor Ort bin, dann kann ich natürlich auch was entscheiden, ne? Wenn ich weiß, dass man in meiner Produktionsstraße was klemmt, dann, wenn ich die Info habe, dann kann ich da hingehen und irgendetwas tun. So, genauso, wenn man sagt, zum Beispiel im Lager, Wenn ich weiß, okay, mit welcher Geschwindigkeit kommissioniere ich, wie läuft meine Schicht, dann kann ich das natürlich beantworten, wenn ich Echtzeitdaten habe. Und für mich ist es eben der zweite Anwendungsfall, dass ich sage, ich habe bei mir in der Firma Abläufe, die sie gehen sehr häufig, sie passieren sehr häufig. Und ich muss in der Lage sein, als ich sag mal, operative Kraft, muss ich in der Lage sein, auch wirklich Entscheidungen zu treffen. Und so bekomme ich ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug an die Hand, bei dem ich sage, okay, früher war ich jede Stunde informiert oder ich musste irgendeine Zettelwirtschaft machen. Heute gucke ich auf meinen großen Bildschirm und ich sehe sofort, was Sache ist.
Ja, es ist für mich gerade auch ein Aha-Effekt gekommen, weil ich persönlich gucke gerade erstmal in Echtzeit, wo kann ich Reportings zur Verfügung stellen, auf denen Entscheidungen getroffen werden können direkt. Beispiel zu geben, wir haben das Tool gewechselt, das Webanalyse-Tool gewechselt, weil wir gesagt haben, wir können eher mit einem neuen Tool ist nicht Realtime, sondern eher Neartime, also sehr nah an der Zeit, Daten zur Verfügung stellen, auf denen Entscheidungen getroffen werden können. Ich glaube, es war auch ein Priorisierungscase. Ja, natürlich immer Order-Tickers oder sowas, wo durchlaufen, wo man immer sieht, wie du sagst, die Thema Transparenz zeigen. Aber da haben wir zum Beispiel festgestellt, Aktion war Black Friday oder Singles Day, einer der Tage. Und wir arbeiten in sogenannten War Rooms. Das heißt, von jeder Disziplin ist jemand in diesem Raum und Kontrollraum oder wie man auch immer bezeichnet. Und auf der Basis werden dann Entscheidungen getroffen. Und wir hatten ein Dashboard zur Verfügung gestellt, um zu sagen, mit welchen Einlösungen von Gutscheincodes passiert was. Und wir haben halt festgestellt, dass einige Gutscheincodes falsch eingegeben werden. Und das ist eigentlich so ein No-Brainer. Aber wir haben dann angefangen, diese falsch eingegebenen Gutscheincodes auch mit zu übernehmen, um zu gewährleisten, wenn jemand halt mal einen Vertipper macht oder einen Copy-Paste-Fehler, wie auch immer, dass die auch akzeptiert werden. Weil wir uns auch nochmal angeschaut haben, kaufen die Leute denn wirklich, wenn sie einmal den Gutscheincode falsch eingegeben haben oder kaufen sie nicht oder springen sie ab? Und es gab auch eine Absprungsrate. Und ich kann nicht sagen, wie viel mehr Umsatz wir vermeintlich dadurch gemacht haben, aber also weil ich die Zahlen nicht sagen will, wir haben es natürlich analysiert, aber das war schon erheblich. Ja, und da denke ich mir wieder, wo kommen wir eigentlich hin? Ja, Echtzeit ist ja einmal das Thema Reporting, was du ja jetzt angesprochen hast, aber perspektivisch wird Echtzeit ja so passieren, dass es über Maschinen passiert, über Personalisierungstools, Segmentierungstools, was auch immer. Und da kommen wir, glaube ich, in ein tolles Marketing rein. Da siehst du wieder, wie du mein Marketingherz schlägt, weil wir dem Kunden natürlich auch das passende Erlebnis bieten können, was er will. Also nicht nur sozusagen wir als Entscheider, wir als die informiert werden sollen über Echtzeitreportings, sondern eben auch dem Kunden was Gutes zu tun.
Absolut. Eines meiner Lieblingscharts aus der Datenwelt, das kommt von Gartner. Viele Grüße an Gartner, falls sie dich auch hören, dann werden wir es bald erfahren. Da geht es um verschiedene Daten-Use Cases, ne? Und wir waren jetzt bislang jetzt stark auf der deskriptiven und diagnostischen Ebene, ne? Also was passiert und warum passiert es. Aber es geht ja in der Richtung zum einen predictive, ne? Forecasting zum Beispiel, ne?
Definitiv.
Dass ich sagen kann, okay, wenn meine Schicht heute so und so läuft, wie wird sie heute zu Ende gehen? Ne? Oder wenn du sagst, wenn so und so viele Gutscheine eingelöst wurden, wie viele werden dann bis Ende des Tages eingelöst? Was passiert mit meinem Umsatz? Und irgendwann geht es in die prescriptive Ebene. Ne? Und das ist für mich diese Konvergenz Richtung Machine Learning, dass ich dann auch die Maschine Entscheidungen treffen lasse. Und wir erleben das, ne, dass man sagt, real-time wird man zum Beispiel segmentiert, real-time kommt eine Entscheidung. Ne, wenn man sich Netflix anschaut, wenn man sich dort die Personalisierung anschaut, wo du sagst, ich kann zum Beispiel, ne, trending now, dann weiß ich zum einen, was am meisten geschaut wird, aber irgendwann kommt ja auch, dass du genau die Filme oder dir genau den Content angezeigt bekommst, der gerade zu dir passt, ne? Und die Leute wissen, du bist ein Mann in dieser Altersgruppe, vielleicht mit diesen Präferenzen, und du bekommst zur Echtzeit genau das ausgespielt. So, das ist für mich natürlich die nächste Stufe, die dann auch tatsächlich unsere Erfahrung verändert. Und du wirst ja genauso das Beispiel Liquid Homepage kennen, ne, wo man sagt, es gibt die Homepage, die komplett auf dich zugeschnitten ist. Die sieht für dich ganz anders aus. Du hast dort andere Bilder, du hast dort quasi anderes Ambiente, du hast dort andere Angebote, du hast dort andere Preise, ne, die alle so gebaut sind, dass es zu dir passt. So, und das ist für mich natürlich sehr spannend, ne? Ich erzähle oft von diesem Bazar-Gefühl, dass man sagt, wenn man du zum Beispiel in einen Laden oder in einen Bazar gehst und da gibt es eine Person, die dich schon lange kennt, die dir schon seit Ewigkeiten Pullover verkauft. So, und sie weiß ganz genau, wie du gebaut bist und sie bietet dir genau das an, was super zu dir passt. So, und in der Offline-Welt kennen wir diese Beispiele vielleicht von früher, aber in der Online-Welt, glaube ich, werden wir diese Möglichkeiten schon bald bekommen, weil eben die Personalisierung im Prinzip grenzenlos möglich ist.
Ja, vollkommen richtig. Und das wird auch das Spannende, wie wir diese Sachen einsetzen und wie wir die Sachen auch definitiv priorisieren. Du hast vorhin, Dimitri, was Spannendes gesagt und das Problem haben wir ja aktuell auch. Die Fachkräfte auf dem Markt sind erstens sehr, sehr rar gesät und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Unternehmen nur bis zu einem gewissen Grad gewillt, viel zu investieren in zu viele Leute. Oder ab wann fängt sozusagen das zu viel an? Und wir beide können ja mit Stolz und vielleicht auch ein bisschen eben mit Egoismus sagen, wir können in der BI-Welt nie genug Leute haben, weil ich glaube, es wird ein wichtiges Thema und Daten wird hoffentlich in der Zukunft noch wichtiger sein, oder die Erkenntnis wird viel mehr sein, dass das ja auch für Unternehmen sehr wichtig ist. Und ich würde sagen, lasst uns da einfach priorisieren, lasst uns überlegen, welche coolen Echtzeit-Cases gibt es. Einmal zum Thema, wie du sagst, definitiv, wie kann ich informiert sein? Also die klassischen, sowas, wie du sagst, wie läuft eine Produktion ab, wie läuft eine Schicht ab, wie läuft gerade eine Aktion online ab. Aber dann vor allem priorisiert dahinter, glaube ich, mit, wo können wir denn überhaupt Entscheidungen treffen und brauche ich dann diese Daten, um dann dem Unternehmen wieder auch Mehrwert
Ja,
zu bieten.
absolut. Das darf kein reines Entertainment sein, weil ansonsten eben dieses Momentum verloren geht. Ich wollte dennoch eingehen auf das, was du vorher gesagt hast. Für mich ist auch bei den Echtzeit-Cases klar, wir werden nie genug Leute haben können, und die Firma wird aber nur so viel Geld haben können. Ich glaube, mit Self-Service hat man die Möglichkeit, eben diese Fähigkeiten in die Breite zu tragen. Und ich glaube, sobald eben, wenn man sagt, ein Manager aus einem Fachbereich, aus einem Profit Center muss eben die BI finanzieren, dann ist seine Bereitschaft vielleicht viel größer, wenn da 5 Leute aus seinem Bereich kommen und sagen, du Chefin, ich habe hier diese tollen Use Cases selber gebaut im BI, aber da habe ich mir die Zähne ausgebissen, da brauche ich Spezialisten für. Und ich glaube, dann ist auch die Bereitschaft viel größer, wenn man sagt, oh, ich habe quasi 80% oder 50% vom Mehrwert sehe ich hier schon bei mir auf dem Rechner. Da bin ich auch bereit, die anderen 50 zu bezahlen.
Definitiv, genau. Du skalierst durch Self-Service an einem Punkt, den man sich gar nicht vorstellen kann und den man, glaube ich, auch einmal erleben muss als Daten-User. Daten zu demokratisieren, Daten verfügbar zu machen, Daten erklärbar zu machen. Da wird man, also meine Erfahrung auch aus meinen Projekten als Berater und jetzt auch vor allem bei Douglas, das ist immens, was für eine Hebelwirkung das fürs Unternehmen und fürs Business hat. Ja, gibt es spannende Echtzeit-Cases, über die du berichten darfst und kannst? Wie analog zum Beispiel meinem Beispiel mit dem Gutscheincode?
Also, was wir sehr gerne machen, ist, wir haben tatsächlich selbst einen Ticker für den Umsatz, ne? Bei dem wir, das fand ich auch ganz spannend, ne? Den Unterschied zwischen Echtzeit und Near Real Time. In meinen Augen ist es in vielen Fällen, ne, ist Near Real Time völlig ausreichend. Da geht es darum, dass es einfach öfter als
Definitiv.
einmal am Tag passiert. Und zum Beispiel, unser Umsatzticker, ne, zeigt, wie es uns heute an diesem Tag geht. Und das ist sehr spannend, weil natürlich manchmal größere Kampagnen da sind, dann siehst du, wie das vom Kunden angenommen wird. Und natürlich, was ich auch persönlich sehr, sehr spannend finde, ist, du bekommst über die Zeit, bekommst du ein Gefühl dafür, wie dein Business läuft. Und dann kannst du im Prinzip schon in der zweiten Stunde, nachdem du im Büro bist, kannst du schon ein Gefühl dafür haben, wird es heute ein guter Tag oder wird es heute kein guter Tag, ne? Weil man einfach die Verläufe gut kennt. Und das andere ist, wir setzen das auch fürs Monitoring in unserem logistischen Kontext ein, ne? Dass wir einfach sehen können, wie unsere logistischen Abläufe funktionieren. Und auch da ist es sehr wichtig, weil da sind natürlich, ne, das ist ein Prozess, der sehr, sehr viel abläuft. Wir haben ja sehr viele Orders pro Tag, die müssen natürlich gepickt, gepackt werden und verschickt werden. Und da ist es für uns wichtig, einfach zu verstehen, wie geht es so einem Lager heute? Was passiert da heute? Und das wird gut angenommen. Da wird einfach das, was früher alles mit Zetteln gemacht wurde, kann heute an einem Monitor angeschaut werden. Und das ist zum einen sicherlich schön zu sehen, aber zum anderen, die Prozesse sind dadurch besser geworden.
Ja, Dimitri, wir neigen uns dem Ende. Du kennst meine letzte Frage. Das ist ja eigentlich nochmal so das Thema, was würde dich oder was beschäftigt dich denn privat mit Daten? Oder wie beschäftigst du dich denn privat mit Daten?
Ja, das sind viele Sachen, mit denen man sich gleichzeitig befasst. Natürlich ist das zum einen die Finanzwelt, ne? Da möchte man schon up to date sein, wie es da einem so geht. Der zweite große Bereich ist für mich Sport. Ich bin ein großer Fan von Gamification. Ne? Ich trage ja selbst eine Garmin-Uhr. Und mir hilft das unheimlich, selbst am Ball zu bleiben. Wenn ich weiß, das ist mein Laufziel fürs Jahr, dann kann ich meinen Fortschritt tracken. Und dann kann ich natürlich, auch wenn ich laufen
Sehr cool.
gehe, dann kann ich auch natürlich tausend Sachen daraus ablesen. Ist immer eine Abwägung, ne, zwischen, man muss da schon ein hohes Vertrauen in die Firma haben, weil die Daten gehen dann doch wieder in die Wolke. Das heißt, das hat auch viel mit Privacy-Gesichtspunkten zu tun. Aber die Möglichkeit, sich selbst zu screenen und zu gucken, wie man Fortschritte macht, die überkompensiert das Ganze. Und dann ertappt man sich doch wieder dabei, wie man geguckt hat, was der Puls da so war über die verschiedenen Strecken.
Ja, da habe ich ja die letzte Folge jetzt mit Andreas Striembacher gemacht zum Thema Fitness. Das ist schon faszinierend, was man alles aus einer Sportuhr rauslesen kann, wenn man sie richtig einsetzt, wie es einem geht, was man machen muss und nicht dieses ganz stumpfe, wie es auch im Business ist. Wir hatten jetzt das Ziel, 10 Kilometer zu laufen, aber wenn du morgens aufstehst und schon merkst, irgendwie du bist nicht so ganz fit, kannst du zwei Sachen machen. Entweder du hörst in dich rein und guckst irgendwie auf deine Uhr, wie dein Körperzustand ist, oder du prügelst halt die 10 Kilometer runter. Aber manchmal kann es halt echt sein, dass du mit den 10 Kilometern, die dann danach mehr kaputt machst, wie es gut getan hätte, irgendwie nur mal eine 1 oder 2 Kilometer zu laufen oder eine kleine Auslaufrunde zu
Ja,
machen. Ja, definitiv. Daten sind
ne, und
Informationen.
ich glaube, oder jedenfalls hab ich am Anfang, als die Watches kamen, ne, habe ich viel darüber gehört, dass man sagt, nee, also das sind meine privaten Daten, ich möchte mir keine in Anführungszeichen Smartwatch anschaffen, ne? Und dann hat man doch gesehen, wie bequem es ist und was es für Möglichkeiten da gibt. Und dann sind doch wieder alle bereit, auch ihre Gesundheitsdaten aufzeichnen zu lassen, ne, um eben
Abzugeben.
da wieder up to date.
Ja, vielen, vielen Dank für die tolle Folge, Dimitri. Hast du noch irgendwas, was du denn unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
Ich fand es auch sehr spannendes Gespräch mit dir. Danke auch für die Einblicke, was bei Douglas passiert. Hab auch wieder was für mich gelernt. Den
Gerne.
Zuhörern, da wir heute ja über Self-Service und Echtzeit gesprochen haben, möchte ich mitgeben, beim Thema Self-Service, probiert es einfach aus, traut euch was und das wird sich auszahlen. Das wird klein anfangen und ihr werdet einfach sehen, da wird irgendwann entsteht eine Welle und das geht dann durch die Firma.
Cool.
Danke.
Dankeschön.